Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich komme ja nun schon Jahrzehnte in diese Gemeinde. Ich bin wahrscheinlich mit der älteste Gottesdienstbesucher. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte ich hier schon hinkomme. Deshalb kann ich mich auch viel mehr trauen als in anderen Gemeinden, die mich nicht so gut kennen. Es ist ja ein weit verbreiteter Irrtum, wenn behauptet wird, in Gottesdiensten gibt es nichts zu lachen. Deshalb, kennen Sie den? Drei Pilger sitzen in einem Boot auf dem See Genezareth und diskutieren leidenschaftlich über die Wunder Jesu. Die Zeit vergeht, die Sonne sticht und doch wollen sie noch nicht an Land. Und so sagt der Erste, ich gehe mal kurz ans Ufer und hole uns etwas zu trinken. Er steigt aus dem Boot und läuft über das Wasser, ohne einzusinken. Nach einer Weile bekommen sie Hunger. Und der Zweite läuft ans Ufer, um Brot zu holen. Als es zu tröpfeln beginnt, bitten sie den Dritten, doch einen Schirm zu holen. Der steigt aus dem Wasser und geht unter. Da fragt der Erste, hast du ihm nicht gesagt, wo die Steine sind? Worauf der Zweite zurückfragt, welche Steine? Das Originalgeschehen haben Sie im Beitrag für die Kinder ja schon miterlebt. Ich lese einige Verse nochmal vor, weil die für mich so wichtig sind. Die Vorgeschichte ist klar. Als die Jünger Jesu über den See laufen sehen, werden sie von Furcht gepackt, heißt es in Matthäus 14. Und sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es, ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus sagte zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte, komm. Da stieg Jesus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam auf Jesus zu. Auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Er bekam Angst, er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Dieser Abschnitt gehört sicherlich zu den bekanntesten neutestamentlichen Texten, weit über die Kirche hinaus. Das zeigt sich ja auch daran, wie gerade gehört, dass sie manchen weltlichen Spötter herausgefordert hat. Mal ganz ehrlich, die Erzählung vom Seewandel des Petrus ist auch wirklich eine überaus skurrile, eine wundersame Geschichte. Ich lasse das Geschehen einfach mal einmal so stehen, wie es erzählt wird, wohl wissend, dass es um mehr geht als die verpatzte Mut- und Glaubensprobe eines Petrus. Das Ereignis weist weit über sich hinaus, ist Verkündigung. Wenn in biblischen Texten von Wasser, Sturm und Nacht die Rede ist, dann geht es nicht nur um Naturgewalten, sondern immer auch um existenzielle Nöte oder Lebenslagen von Menschen. Vorab eine Feststellung. Ich will nicht über Wasser gehen können. Kein Interesse. Ich will auch kein Glaubensheld sein, wie Petrus es vielleicht gerne einer gewesen wäre. Ich will vielmehr lernen, Vertrauen zu Gott zu wagen, selbst dann, wenn mir der Wind ins Gesicht bläst. Folgen wir dazu dem Geschehen auf dem See und der daraus abzuleitenden Botschaft für uns. Was passiert? Was passiert, wenn unser Alltag in Turbulenzen gerät?
was passiert, wenn unser Alltag in Turbulenzen gerät. Es hatte ja alles so gut begonnen. Die Jünger hatten miterlebt, wie Jesus Kranke geheilt und dann mehr als 5000 Leuten zu essen gegeben hatten. Was für Erfahrungen! Dann hatte Jesus die Jünger schon einmal vorausgeschickt, mit dem Boot auf die andere Seeseite zu fahren. Ich bin mir sicher, die Jünger hatten sich unterwegs unendlich viel zu erzählen. Dass das Wetter auf dem See unvermittelt umschlägt, ist in der Region nicht ungewöhnlich. Abends fallen die Winde oft von den Berghöhen herab und verwandeln den See blitzschnell in eine tosende Wasserhölle und werfen Schiffe hin und her. Wie gesagt, nichts Ungewöhnliches. Der Kampf der Jünger mit den Wellen dauert lange, ist auch nicht ganz ungefährlich, aber als Fischer sollten sie diese bedrohliche Lage beherrschen können. Ihre aufkommende Angst hat deshalb auch überhaupt nichts mit dem Wasser zu tun und dem Unwetter. In Panik versetzt sie ein vermeintliches Gespenst, das sie auf dem Wasser zu sehen glauben. Da läuft einer rum. Hätte mich auch erschrocken. Sie erkennen Jesus nicht. Sie erkennen Jesus nicht, weil sie mit ihm in dieser Gefahrensituation überhaupt nicht rechnen. Es gibt Augenblicke, da gerät unser Leben in Turbulenzen. Die Wellen schlagen heftig über uns zusammen und wir haben ziemlich zu kämpfen. Dann können wir nicht mehr klar sehen, entwickeln einen Tunnelblick und nehmen nur noch die Probleme wahr. Der Gedanke, das stehe ich nicht durch, wird zum beherrschenden Lebensgefühl. Dann helfen mir Erfahrungen der Hilfe Gottes in der Vergangenheit oft nicht weiter. Ich erinnere mich nicht einmal an sie und rechne in der Notlage überhaupt nicht mit Gottes helfender Nähe. Es kann auch sein, dass mir das, was mir widerfährt, nicht zu meiner Vorstellung eines mich liebenden Gottes passt. Und er wird mir fremd, zu einem Gespenst. Jesus ist als Helfer in der Not nicht immer sofort zu erkennen. Wir wähnen uns von ihm verlassen, dabei ist er längst da. Ich will deshalb Vertrauen lernen, dass Gott größer ist als alle Wellen und jeder Sturm, selbst wenn das in meinem Leben nicht abzulesen ist. Denn wie zu den Jüngern auf dem See spricht Jesus in unsere Not hinein: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich will bei dieser Aussage einem Missverständnis vorbeugen. Gott ist nicht der Garant gegen alle Angst. Es gibt auch für Christen kein angstfreies Leben. Das gibt es nicht. Und es gibt in jeder Gemeinde hilfreiche Menschen, die merken, dass mir die Stimme umschlägt. Danke. Noch einmal. Gott ist nicht der Garant gegen alle Angst. Es gibt kein angstfreies Leben. Es gibt es nicht. Aber inmitten aller Angst ist der Blick auf Jesus der feste Halt. Und darauf kommt es an, mitten in den Verwerfungen meines Lebens auf den zu schauen, der den Tod besiegt hat. Das ist der Anker, an den ich mich klammern kann. Unumstößlich steht fest, Gott ist da. Gott ist da in jedem Augenblick. Es gibt kein außerhalb Gottes. So hat das einer meiner alttestamentlichen Lehrer, Klaus Westermann, einmal genannt. Es gibt kein außerhalb Gottes. Selbst wenn das Leben
uns hart zusetzt, gilt diese Aussage. Diese Gewissheit gibt meinem Leben und meiner Hoffnung Kraft. Um im maritimen Bild des Predigtextes zu bleiben, so lernt mein Glaube rudern und meine Hoffnung schwimmen. Zugegeben, das ist nicht immer leicht. Entscheidend ist, dass wir in unserem Alltag mit all seinen Höhen und Tiefen Jesus gegenüber Vertrauen wagen. Nicht allgemein und theoretisch als überbiblische Wahrheit, sondern lebenspraktisch, dass es unser Handeln bestimmt. Geben wir diesem Gedanken noch etwas Raum. Vertrauen wagen. Vertrauen wagen. Dass Jesus sich den Jüngern zu erkennen gibt, klärt die Situation. Sollte man meinen. Petrus ist nicht überzeugt. Anders ist es für mich überhaupt nicht zu erklären, dass er einen Beweis fordert. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Das Wort Jesu reicht Petrus nicht. Wenn, dann. Seine Forderung eines Beweises ist anmaßend. Denn er gibt sogar vor, wie dieser göttliche Beweis auszusehen hat. Wenn, dann will ich auch übers Wasser laufen können. Das Ganze mag heroisch wirken. Und so wird das oft auch gepredigt. Ich kann dem überhaupt nicht folgen. Das Ganze ist doch absolut sinnfrei, aus einem Boot auszusteigen, um auf dem Wasser zu gehen. Wo ist da der Sinn, auch der theologische Sinn? Also, was soll das? Will er es Jesus gleich tun können, auch Held sein? Die Bitte ist aus meiner Sicht kein Ausdruck eines starken Glaubens. Hier zeigt sich die ganze Wankelmütigkeit des Jüngers. Denn Zeichen, Beweise zu fordern, ist das glatte Gegenteil von Vertrauen. Machen wir uns nichts vor. Leben in stürmischen Zeiten verunsichert unseren Glauben und Zweifel schleicht sich ein. Wir fragen uns, ist Jesus wirklich da? Für mich da? Bist du es, Herr? Bist du es, Herr? Diese Frage stellen wir oft wider besseres Wissen. Umso mehr staune ich über den Fortgang der Episode. Jesus lässt sich auf das Zaudern ein. Komm! Damit will er das Vertrauen des Jüngers stärken. Und ich frage mich, was ist, wenn ich zaudernd auf der Kante meines Lebensbootes hocke und Jesus mir sagt, komm, wie ist es dann um mein Vertrauen bestellt? Vertrauen kommt nicht von selbst. Wir können das auch nicht durch einen inneren Appell machen, sondern nur lernen. Lernen, indem wir Sicherheiten loslassen und uns auf Jesus einlassen. Und das immer wieder neu. Petrus ist auf den ersten Blick vielleicht kein ermutigendes Beispiel. Er nimmt Jesus jetzt zwar beim Wort, klettert aus dem Boot, aber beim Blick auf die hohen Wellen verliert er schnell wieder Mut und Vertrauen und geht unter. Ich warne an dieser Stelle vor geistlicher Überheblichkeit bei der Beurteilung des Scheiterns von Petrus, als könnte uns so etwas nie passieren. Er ist immerhin aufgebrochen, ist das Risiko eingegangen. Auf dein Wort, Herr. Ich finde es für mich außerordentlich befreiend, dass Petrus absäuft. Dass Petrus absäuft und rufen muss, Herr, rette mich.
Das ist meinerseits keine Schadenfreude, sondern so etwas wie Erleichterung. Petrus wirkt in dem Geschehen so menschlich und verliert für mich damit die Aura des unerreichbaren Glaubenshelden. Das macht mir Mut. Ich muss in der Nachfolge Jesu kein Held sein. Ich darf auch scheitern, ohne befürchten zu müssen, dass Jesus mich aufgibt. Das Geschehen um mich herum kann bedrohliche Formen annehmen, dass ich Jesus aus dem Blick verliere. Und ich hoffe inständig, wirklich inständig, dass ich in solchen Momenten den Mut und die Kraft aufbringe zu rufen, Herr, rette mich, Herr, rette mich. Darin liegt das Eingeständnis des Scheiterns. Mein Glaube hat nicht getragen. Das zuzugeben, vor uns selbst, aber auch Gott gegenüber, fällt uns nicht leicht. Wir versuchen viel zu oft, auch dann noch den frommen Schein zu wahren, irgendwie über die Runden zu kommen. Was Petrus widerfährt, erleichtert mich zutiefst. Denn dadurch erfahre ich, Jesus lässt uns nicht absaufen. Jesus lässt uns nicht absaufen. Er ist zur Stelle und hält den Jünger über Wasser. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Der Glaube hat Petrus nicht durch die Krise getragen. Das ist für ihn beschämend. Ermutigend für mich ist aber, Jesus hält ihn dennoch über Wasser. Er lässt die, die im Vertrauen zu ihm aufbrechen, nicht untergehen. Wenn Jesus den Jünger zuletzt auf sein Scheitern anspricht, warum hast du gezweifelt? Dann ist das weder Vorwurf noch Tadel, sondern Ermutigung, sich zukünftig mehr auf Gottes Nähe und Hilfe zu verlassen. Vertrauen ist das Wagnis, in die Welt hineinzugehen. Es geht in der Nachfolge nicht darum, das Weltliche auszublenden und allein auf Jesus zu schauen. Das funktioniert doch auch überhaupt nicht. Frommer Rückzug aus allem Weltlichen ist Selbstbetrug. Für uns gilt vielmehr, die uns umgebende Welt sehen und zugleich auf Gott zu schauen. Wer Gott erfahren will, muss sein Leben wagen. Ja, wir können dabei ins Straucheln geraten. Gott wird uns nicht vor jedem Sturm bewahren, aber vor dem Untergehen. Da haben wir sein Wort. Gott streckt mir seine Hand entgegen und ich kann nach ihr greifen. Vielleicht streckt er mir sie sogar viel häufiger entgegen, als ich es sehen will. Wir dürfen nach dieser Hand auch schreien, rette mich, rette mich. Und wir werden erfahren, inmitten aller Bedrängnis packt und hält uns die starke Hand Gottes. Er lässt uns wirklich nicht absaufen und sichert zu, ich bin in jeder Not da. Selbst wenn du scheiterst oder versagst, halte ich dich fest. Meine starke Hand ist immer ausgestreckt, versprochen. Vertraust du mir? Amen.